eigentlich am Bildschirm gesehen. Aber wir möchten doch gerne heute unser Gespräch damit eröffnen, dass ich Sie bitte, kurz Ihren Werdegang und Ihre Person uns vorzustellen.
Ja, Werdegang. Also ich bin in Berlin geboren, 1929. Und dann machen wir mal einen Sprung. Ich war erst Jurist und habe in Heidelberg meinen juristischen Doktor gemacht und wollte eigentlich Jurist und Politiker werden. Und dann habe ich mir das aber nochmal überlegt und bin dann zur Theologie gekommen und habe in Köln Theologie studiert, bin auch im Kölner Dom 1959 geweiht worden zum Priester und war dann Kaplan in Köln und in Wuppertal. Das war die Zeit von Johannes dem 23., als der Papst die Kurie und den diplomatischen Dienst internationalisierte. Und dann haben die damals zwei hohe Abgesandte nach Köln geschickt, zum Kardinal Frings damals. Da haben gesagt, die Zeit ist reif, sogar für Deutsche, schicken Sie mal einen. Und da bin ich also als junger Kaplan sozusagen an den Vatikan verkauft worden und habe 1960 dort angefangen. Und das war eine sehr interessante Zeit. Zunächst die Konzilszeit habe ich im Vatikan im Staatssekretariat zugebracht. Und dann ging es weiter nach Buenos Aires, dann nach Holland, 68 bis 72 war in Holland eine ziemlich interessante Zeit, dann in den Kongo, dann an den Nil, dann wieder nach Rom, war ich Vizesekretär Justitia et Pax und das war 77 bis 79, also das Dreipäpstejahr 78 wieder in Rom. Und schließlich wurde ich apostolischer Delegat und Pronuntius in Westafrika. Und von da bin ich dann nach Fulda gekommen. 83 sind jetzt genau 10 Jahre.
Und heute sind Sie Erzbischof in Fulda.
Ja.
Was ist denn eigentlich so ein Erzbischof?
Ja, es gibt zwei Arten von Erzbischöfen. Ein Erzbischof, die haben ein Erzbistum und eine Kirchenprovinz. Und ich war schon Erzbischof, als ich nach Fulda kam. Fulda ist ja ein Bistum, weil ich als apostolischer Delegat in Afrika schon den Titel Erzbischof hatte. Und wenn man den einmal hat, dann bleibt er auch.
Als Erzbischof in Fulda, haben Sie dort die Leitung des Bistums?
Ja.
Oder haben Sie auch eine Funktion, die über das Bistum hinausgeht?
Nein, das ist Leitung des Bistums.
Jetzt hat jeder Bischof einen Wahlspruch. Ich nehme auch an, dass Sie einen solchen haben.
Ja.
Und mich hätte auch noch gerne etwas gewusst über Ihren bischöflichen Ring, über diese beiden Dinge.
Ja, also mein Wahlspruch ist, Kinder Gottes sind wir. Weil mich das eben, diese Wirklichkeit sehr immer angesprochen hat. Und eigentlich mein Ziel ist, dass wir alle erkennen, dass Gott uns gerufen hat, uns erschaffen, uns gewollt hat, uns geliebt hat und dass wir deshalb in Gottes Händen sehr glücklich sein können. Also Kinder Gottes sind wir. Auf meinem Wappen habe ich hier einen Bären und drei Kronen. Der Bär ist der Bär nicht von Bern, sondern von Berlin. Heimatstadt, dort geboren. Und die drei Kronen sind die drei Kronen der Heiligen Drei Könige von Köln. Köln, meine geistige Heimat sozusagen, wo ich also Priester geworden bin. Und das habe ich also kombiniert. Als Bischof von Fulda kommen dann natürlich noch die Stiftskreuze des alten Fuldaer Abtei dazu.
Ich meine, in Fulda, da ist, glaube ich, der heilige Bonifatius begraben, ja, der älteste, ja, Heilige in Deutschland. Ist das richtig?
Na, der älteste, ich will mal sagen, nicht in Deutschland, sondern in Germanien, östlich des Rheins. Westlich des Limes haben wir ja die römischen Legionen gehabt, wie auch hier in Zermatt, Mauritius etwa. Da haben wir ganz alte Heilige, das waren meist römische Soldaten. Aber östlich im eigentlichen Germanien, was die Römer nicht besetzen konnten, da war Bonifatius wirklich der Erste, der die Kirche organisiert hat. Und deshalb ist das auch ein gewisses Herz des katholischen Deutschland.
Damit sind wir eigentlich auch beim Bistum Fulda. Was könnte man über das Bistum Fulda kurz sagen?
Also für uns ist natürlich besonders einschneidend gewesen der Fall der Mauer, die Wende, die Wiedervereinigung. Wir haben ja 40 Jahre an der Zonengrenze, direkt an der Mauer gelebt und das war natürlich nicht sehr schön. 25 Kilometer von Fulda verlief die Grenze, wie es damals hieß, nach Asien. Das war ja also eine sehr traurige Situation. Und jetzt sind wir auf einmal wieder im Herzen Deutschlands, auf der Mitte zwischen München und Hamburg und Frankfurt und Leipzig. Und das Leben pulst gewaltig wieder auf. Einmal das bürgerliche und wirtschaftliche Leben. Vom kirchlichen Leben her ist Fulda dadurch, dass es ja nicht nur der Heiligen Bonifatius diese Gruft hat, sondern auch von der Fulda Bischofskonferenz her gewissermaßen ein katholisches Herz Deutschlands. Wir hatten ja schon seit 1867 die Fulda Bischofskonferenzen, als es woanders noch gar keine gab. Und erst seit dem Zweiten Vatikanum gibt es ja überall diese nationalen Bischofskonferenzen und seitdem ist es Deutsche Bischofskonferenz.
In Europa und auch in der übrigen Welt, die Sie durchaus bereist haben, Herr Bischof, und in der Sie gearbeitet haben, breitet sich heute die Säkularisierung aus. Wir sehen, dass der Glaube am Schwinden ist. Wie wäre das in Deutschland oder im Besonderen in Ihrem Bistum? Haben Sie auch solche Erscheinungen gesehen?
Also ich glaube, beim Stichwort Säkularisierung muss man doch sehr unterscheiden. In den jungen Kirchen der Dritten Welt haben wir eine ganz andere Situation. Da ist die Kirche ausgesprochen im Vormarsch, im Wachstum und leidet nicht unter Säkularisierungserscheinungen. Also das trifft uns als alte Welt, Mitteleuropa und Nordamerika etwa. Und dann würde ich da nochmal unterscheiden zwischen Säkularisierung der Welt und Säkularisierung der Kirche. Also dass die Welt sich säkularisiert und nicht mehr so nach dem kirchlichen Zepter tanzt, das finde ich durchaus in Ordnung. Damit habe ich überhaupt keine Beschwerden. Anders ist es, wenn die Säkularisierung also in die Kirche eingreift und die Kirche sich säkularisiert. Da sehe ich nun ein ernstes Problem. Wenn Sie, ich hatte Ihnen schon gesagt, am Anfang in Rom, ich habe da angefangen, unter Papst Johannes dem 23. Mein erster Job war da also Dolmetscher von Papa Giovanni. Und der hat ja gesagt, Konzil, Öffnung zur Welt. Aber wenn man den Papst Johannes sah, diese stämmige, väterliche, also man kann schon wirklich sagen, patriarchalische Figur, wenn der dann die Arme ausbreitete und sagte, Öffnung zur Welt, dann meinte der, wir werden die Welt umarmen und mit christlichem Geist und christlicher Liebe durchdringen. Das ist ja nun nicht überall eingetreten, sondern es war oft eher so, dass die Welt die Kirche umarmt und mit weltlichem Geist so erdrückt, dass manchen die kirchliche Puste geradezu ausgegangen ist. Also diese Art Säkularisierung ist natürlich ein großes Problem, auch bei uns. Und da müssen wir zu etwas mehr Selbstbewusstsein wiederkommen, auch kirchlichem Selbstbewusstsein. Und da haben wir natürlich ein weiteres Aufgabenfeld vor uns.
Was tun Sie dagegen? Ich habe gelegentlich Artikel von Ihnen in der Zeitung gelesen. Ist es so, dass Sie damit dieser Strömung der Säkularisierung entgegenzuwirken,
ja, wissen Sie, versuchen? Ich kam ja nun aus der Dritten Welt, wo man sich schon aus Gründen der Armut auf das Wesentliche beschränken musste, auf die eigentliche Botschaft. Und wenn ich dann zurückkomme und sehe, was wir, also in der Kirche in Deutschland, für Organisation, Bürokratie, also ein Breitenwachstum in den letzten Jahrzehnten gehabt haben, dass ein Wachstum in Höhe und Tiefe kaum noch zuließ. Also ich versuche, den Blick unserer Gläubigen und unserer Priester und auf das Wesentliche zu lenken. Sehen Sie mal, die ganzen Auseinandersetzungen, die es jetzt in der Kirche gibt, oder fast alle, bewegen sich um Organisationsfragen. Wer, wo, was macht das Wesentliche, dass wir in der Kirche etwa die Vergebung der Sünden empfangen und deshalb also ganz stolz und glücklich sein können, das kommt überhaupt nicht mehr zum Tragen. Also wir hatten noch nie so viel Apparat und noch nie so viel Hauptamtliche und noch nie so wenig Begeisterung. Diese Diskrepanz, die sehe ich, und da meine ich, müssten wir wirklich unsere Botschaft noch etwas verstärken.
Wir haben gerade von Apparat gesprochen. Dazu gehört auch der finanzielle Apparat. Wir sind hier in einem Bistum, das laufend große Defizite hat. Ich möchte vielleicht kurz fragen, wie finanziert sich Ihr Bistum?
Ja, wir haben ja wie alle anderen deutschen Bistümer die Kirchensteuer und deshalb haben wir finanziell kaum Sorgen. Da geht es uns eher etwas zu gut. Es wird ja jetzt oft davon gesprochen, dass die Kirchensteuer zurückfallen könnte oder überhaupt in Frage gestellt werden könnte. Also mich kann man damit nicht schrecken. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Kirche auch mit etwas weniger Geld auskommt und vielleicht würden manche Fehlentwicklungen gar nicht mehr in der Art, wie wir sie heute haben, möglich sein, wenn die Kirche etwas weniger Geld hätte. Also ich will da nichts hervorrufen oder irgendwelche Verzichte vorschlagen. Es geht auch so ganz gut, aber es ginge auch ganz gut, wenn wir ähnlich wie in anderen europäischen Ländern also nicht ganz so stark ausgestattet wären.
Wie ist es mit dem Personalwesen in Ihrem Bistum? Haben Sie auch Priestermangel und wie bewältigen Sie den, falls
also,
er da ist?
Priestermangel, das halte ich für einen sehr relativen Begriff. Natürlich sagen die Leute, wir haben Priestermangel, wenn sie nicht in jeder Pfarrei eine Vorabendmesse und eine Frühmesse und ein Amt und eine Spätmesse und eine Abendmesse haben. Aber wissen Sie, wenn man aus der dritten Welt kommt und sieht, wie die Leute 30, 40 Kilometer zurücklegen, um eine Sonntagsmesse, an einer Sonntagsmesse teilnehmen zu können und dann bei uns das sieht. Ich glaube, von Priestermangel kann ich jedenfalls in meinem Bistum nicht sprechen. Das ist eher eine Service-Mentalität, die da eingetreten ist und die sagt, ja, man müsste eigentlich aller Orten und zu allen Zeiten Messgelegenheiten haben. Man sieht nicht mehr, dass die Heilige Eucharistiefeier, wann und wo sie auch ist, dass da die Leute zusammenkommen sollen. Und wissen Sie, Priestermangel, ich glaube, wir haben eher Gläubigenmangel. Denn die Zahl der Kirchgänger ist ja viel schneller und viel weiter zurückgegangen als die Zahl der Priester. Und da muss ich sagen, im Bistum Fulda haben wir keinerlei katastrophale Verhältnisse. Wir könnten mehr gebrauchen und werden uns auch um mehr bemühen, aber von Priestermangel, der irgendwelche Zwangsentwicklungen bedingen würde, können wir bei uns nicht sprechen.
Wir haben hier eine Einteilung des Bistums in Regionen. Da arbeiten Laien und Priester zusammen. Wie ist das, ich nehme an, bei Ihnen auch so? Stimmt das?
Ja, wir haben natürlich auch die Seelsorgehelferinnen, die jetzt Gemeindereferentinnen heißen. Und das ist auch eine gute Sache, obwohl auch da die Zahl derer zurückgeht, die sich dafür melden. Aber wir haben keine Pastoralreferenten, also volldiplomierte Theologen, die dann so als Ersatzkapläne eingesetzt werden. Darauf haben einige Bistümer, Paderborn etwa, Essen und auch Fulda, verzichtet, um eben nicht den Eindruck zu erwecken, Priestermangel ist eben was, da muss man einfach jemanden anstellen und dann geht das wieder.
Exzellenz, wir sind in der Mitte unseres Gesprächs ungefähr angekommen. Ich möchte zu Ihrer Ehre heute etwas deutsche Musik machen. Und wer würde sich besser dazu eignen als Johann Sebastian Bach? Ich schlage vor, wir hören aus dem Oboenkonzert in D-Moll ein Stück.
Thank you.
Herr Erzbischof Dibas, in der Schweiz haben wir immer etwas Probleme mit bischöflichen Wahlen. Es gibt da einen öffentlichen Auflauf, wenn ein Bischofsstuhl neu zu besetzen ist. Wie ist das bei Ihnen in Deutschland?
Ja, bei mir war es ja ganz eigenartig. In Deutschland werden ja die Bischöfe von dem Domkapitel gewählt, in allen Bistümern außer Bayern. In Bayern gilt das Bayerische Konkordat, da ist Ernennung vom Heiligen Stuhl, wie ja übrigens in der ganzen übrigen Welt. Man muss ja wissen, Bischofswahlen vom Kapitel gibt es praktisch nur noch nicht mal 1% der Bistümer der Welt. Die universalkirchliche Regelung ist die Ernennung. Ich saß also jetzt in Westafrika und das Domkapitel in Fulda hat mich zum Bischof gewählt. Und na, das fand ich fein, da konnte ich nach 23 Jahren wieder nach Hause kommen. Und ich war das letzte Mal in Fulda gewesen, 1947. Also die haben da schon ein gewisses Abenteuer auf sich genommen. Und ich kam wieder nach Deutschland, nach Fulda, von der Pfefferküste. Und das hat folgenden Vorteil. Wenn mir jemand sagen sollte, geh hin, wo der Pfeffer wächst, dann kann ich sagen, da komme ich ja gerade her. Also in Fulda war das überhaupt kein Problem. Das Domkapitel hat gewählt, ich habe angenommen und nun sind es genau 10 Jahre, dass ich in Fulda bin und eigentlich sehr froh.
Ich habe vor allem darüber gesprochen, weil es ja in Köln zum Beispiel Probleme gegeben hat. Mit dem Herrn Bischof Meissner und so weiter, glaube ich, ist das richtig.
Ja, das war ein bisschen überraschend, weil er ja aus Berlin kam. Und da denkt der Papst nun etwas universaler als der sogenannte Kölsche Klüngel. Und es ist natürlich auch so, dass manchmal bei so einem Domkapitel gewisse Domherren sich selbst große Hoffnungen gemacht haben. Und wenn die dann erfüllt zu werden drohen, dann kann es schon mal also menschliche Schwierigkeiten geben. Aber wie gesagt, in Fulda war das ganz anders.
Wir sind bei den deutschen Bischöfen. Ich nehme an, dass die eine Bischofskonferenz haben. Funktioniert die gut?
Ja. Wir haben ja in Fulda die Fulda Bischofskonferenz schon seit 1867. Wir haben im vorigen Jahr 125 Jahre Deutsche Bischofskonferenz feiern können. Damit sind wir wohl die älteste auf der Welt. Nach dem Konzil, als dann alle überall Bischofskonferenzen waren, haben wir uns als Deutsche Bischofskonferenz konstituiert und wir tagen jedes Jahr im September in Fulda. Jedes der 25 Bistümer da mal drankommt und in der Zeit des Eisernen Vorhangs gab es dann natürlich die Berliner Bischofskonferenz. Die konnten nicht mehr kommen. Und der Eiserne Vorhang war ja 25 Kilometer von Fulda niedergegangen. Und jetzt sind wir aber alle wieder zusammen und haben mit den 50 Weihbischöfen so ungefähr 75, 77 aktive Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz. Wir arbeiten eigentlich gut zusammen und haben viele Kommissionen, vielleicht zu viele sogar, aber im Großen und Ganzen geht das ganz gut.
Ich möchte Sie jetzt auch gerade, Herr Erzbischof, auf 2, 3 Probleme ansprechen, die es in Deutschland gibt. Das eine, erste vielleicht, Rechtsextremismus. Was meinen Sie darüber?
Also ich glaube, dass heute unter dem Etikett Rechtsextremismus vieles vereinnahmt wird, was einfach, wir sprachen schon davon, Säkularisierung ist. Wenn Sie sich diese Jugendlichen ansehen, ob im Osten, wo es besonders deutlich ist, oder auch im Westen, die da randalieren und Straftaten begehen, das sind Jugendliche, wenn man dann zuschaut, die fast alle aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen, die nicht akzeptiert waren, weder in ihren Familien noch von der Gesellschaft, arbeitslos oft, also auch nicht von der Erwerbsgesellschaft und die durch diese dauernde Vernachlässigung jetzt auf sich aufmerksam machen wollen und jetzt also in ihrer Sinnlosigkeit irgendwie in Gewalt umschlagen. Das wird sehr leicht als Rechtsextremismus bezeichnet, aber ich die haben ja meistens, wenn sie etwa an den Täter von Solingen denken, überhaupt keinerlei politische Bildung. Also die sind nie durch irgendein reifes Urteil zu rechtsextremen Positionen gekommen, sondern die sind ganz einfach vernachlässigt. Die wissen aber, wenn sie irgendwo ein Hakenkreuz hinschmieren oder ein paar SS-Runen, dann kommt das Fernsehen angelaufen, dann kommen die Medien und dann sind sie wer. Früher haben die Ho Chi Minh geschrien oder sie haben Hammer und Sichel angemalt, um die Bürger zu schrecken. Aber mit Hammer und Sichel kriegen sie heute keine Katze mehr hinter dem Ofen vor. Also malen sie SS-Runen und Hakenkreuze und dann kommen sie ganz groß zur Geltung. Also ich würde doch davor warnen zu sagen, wir haben jetzt einen starken Rechtsextremismus. Wir haben eine viel zu große Zahl von vernachlässigten und nicht richtig erzogenen Jugendlichen. Das ist unser Problem, dass die Eltern für die keine Zeit hatten und dass wir über 100.000 Scheidungsweisen mit all ihren Verletzungen jedes Jahr neu in der Gesellschaft haben.
Ein weiteres Stichwort, Paragraph 218 über Abtreibung und so weiter. Wie beurteilen Sie die neueste Regelung?
Na, Sie hetzen mich hier ganz schön durch die Szene, was? Also, Sie wissen ja, wir hatten jetzt ein neues verfassungsgerichtliches Urteil. Wir müssen also praktisch nochmal ganz von vorne anfangen. Es ist ja immerhin schon sehr bedenklich, dass das deutsche Parlament zum zweiten Mal vom Bundesverfassungsgericht wegen einer Gesetzgebung, die Verfassung bricht, also zurückgewiesen werden musste. Aber irgendwie Reue und guter Vorsatz, ja, das sehe ich bei der Mehrheit noch nicht. Für uns stellt sich das Problem, wir sind ja mit vielen katholischen Beratungsstellen dabei, um also Frauen aufzufangen in dieser Notlage und sie nicht nur auf den rechten Weg zu weisen, sondern ihnen auch zu helfen, dass sie auf dem Weg also für das Leben, dass sie das durchstehen können. Aber ob man die Verquickung mit den staatlichen Vorschriften so aufrechterhalten kann wie bisher, das ist die große Frage, die sich in diesem Jahr noch stellt. Und da sind wir am Studieren. Ich habe mir noch selten Arbeit mit in die Ferien nach Zermatt genommen, weil hier ja das Wetter immer so gut ist, dass man doch zu nichts kommt. Aber dieses Mal habe ich mir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit seinen 188 Seiten und dann noch Beitexte mitgenommen, in der Hoffnung, das hier einmal wirklich ganz durchlesen zu können. Bisher hat es noch nicht geklappt.
Ich wünsche Ihnen das auch, dass Sie in Muße so ein schweres Paket gelegentlich anschauen können. Deutscher Katechismus. Die Welt hat gerade einen universalen Katechismus, aber Sie haben in Deutschland einen eigenen gemacht. Was ist dazu zu sagen?
Ja, also der deutsche Katechismus ist natürlich sehr deutsch. Das heißt, er will alle Probleme aufgreifen und alle Probleme, die sich besonders in Deutschland und Mitteleuropa stellen, irgendwie erklären und lösen. Der Weltkatechismus ist dann natürlich wesentlich einfacher. Der Weltkatechismus bietet einfach die Lehre der katholischen Kirche knapp, klar und verständlich und so, dass eben auf der ganzen Welt unser einer Glaube verständlich wird. Deshalb können die durchaus nebeneinander bestehen. Ich sage immer, nehmen Sie den Weltkatechismus, wenn Sie irgendwas nachschlagen wollen, dann haben Sie es einfacher. Wenn Sie dann irgendwelche Probleme haben und irgendwas noch mehr erklärt haben möchten, dann ist der deutsche Katechismus sicher in vielen Dingen ausführlicher.
Nun, Erzbischof Dr. Diba, Sie machen doch schon einige Jahre Ferien hier in Zermatt, im Hotel Biener, wenn ich mich nicht täusche. Wie kam es dazu und was gefällt Ihnen besonders hier bei uns?
Ja, also wissen Sie, es war so, als ich nach 23 Jahren nach Deutschland zurückkam, ich war ja immer nur in Ferien hier und habe Verwandte und kirchliche Freunde und so weiter begrüßt, dann habe ich mir gesagt, jetzt müsste ich eigentlich auch einen Urlaubsort finden. Und dann bin ich in den ersten Jahren mal so ein bisschen herumgefahren und habe ein bisschen patrouilliert und habe mal dorthin und mal dorthin. ich auch in der Schweiz mehrere Orte angefahren. Die will ich jetzt nicht nennen, ne? Aber dann hat es mir doch in Zermatt am besten gefallen. Und dann habe ich gesagt, na, da bleibe ich jetzt. Und es gefällt mir von Jahr zu Jahr besser. Und das ist, wie gesagt, das achte Jahr jetzt. Und jetzt, ja, meine Familie kommt jetzt auch schon mit. Und heute, sie haben mich ja gerade im Hochamt abgeholt. Da waren schon gleich also fast ein Dutzend Gläubige aus Fulda, die nach der Messe die Sakristei stürmten, um ihren Bischof zu begrüßen. Also ganz inkognito bin ich dann hier auch nicht mehr geblieben.
Besteigen Sie auch Berge hier in Zermatt?
Ja, so? Ich mache alles, was man auf allen Vieren erreichen kann. Also kein richtiges Bergsteigen, sondern sagen wir mal Bergwandern. Nicht? Meine Matterhornbesteigung, die geht meist etwa bis 300 Meter über die Hörnli-Hütte. Und dann gehe ich getrost wieder abwärts.
Exzellenz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, das Sie heute bei uns hier geführt haben. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem auch eine gute Erholung von Ihrer ganz großen Aufgabe, die Sie in Fulda und auch für den Weltkatholizismus wahrnehmen. Ich hoffe, dass wir Sie ein anderes Jahr, vor allem dann, wenn Sie das 10-jährige Jubiläum Zermatt feiern können, wieder mal bei uns sehen dürfen. Alles, alles Gute für Ihre Gesundheit und für Ihre Erholung.
Ja.
Zum Schluss würde ich noch einmal Musik spielen, diesmal deutsch-englische Musik. Händel, ein Deutscher, der in England gelebt hat, und ich spiele zu Ihrer Ehre, und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann Freude haben, das Alleluja aus dem Messias.
Ist ja beinahe Triumphalismus.
Ich glaube, das können wir jetzt riskieren. Es handelt sich um kulturellen Triumphalismus. Dankeschön, Erzbischof Dr. Johannes Dieba. Dankeschön.